Erholung nach dem Arbeitsmarktschock vom Freitag. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Schutzinvest Nachbörse von Montag, den 4. August 2025. Es ist jetzt 22.49 Uhr und beginnen möchte ich mit dem Blick nach Asien, wo die Börsen uneinheitlich tendiert haben. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag, der Trump hat ja ausrasten und die Chefin der Statistikbörse hat feuern lassen, hat vor allem die japanische Börse belastet. Dort litten neben Finanzwerten vor allen Dingen exportorientierte Branchen wie Technologie- und Autoaktien. Chinas Börsen hingegen scheinen geschützt worden zu sein durch die Meldung, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer in einem Interview gesagt hat, dass er auf eine Verlängerung der Zollpause mit China setzt und diese für gut möglich hält. Damit auch der Blick nach Europa. Erstmal eine kleine Randnotiz. Der Aktienbesitz des DAX-Index gehört mehrheitlich ausländischen Investoren. Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft A geht heute hervor, dass der Anteil ausländischer Investoren am Aktienbestand des DAX 40 Index 52,6% beträgt, während 33,1% deutschen Anlegern gehört, was aber auch bedeutet, dass 14,7% nicht eindeutig zugeordnet werden können. Heute wurde dann auch der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone veröffentlicht, der scheinbar wegen des Zolldeals zwischen den USA und der EU regelrecht eingebrochen ist. Er sank auf einen Stand von minus 3,7 Punkten, nachdem er im Juli noch bei plus 4,5 Punkten gelegen hatte und Ökonomen einen Anstieg auf 8 Punkte erwartet hatten. Auch die rein deutschen Konjunkturaussichten wurden deutlich negativer bewertet. Dieses Barometer fiel sogar auf minus 12,8 Punkte, nachdem es im Juli noch bei minus 0,4 Zähler notierte. Dann wurde heute auch noch das Barometer für das deutsche Konsumklima veröffentlicht. Die Konsumlaune der Deutschen hat sich demzufolge erstmals seit einem halben Jahr leicht eingetrübt. Es fiel um 0,1 auf 97,6 Punkte. Jedenfalls haben sich die europäischen Börsen heute nach den deutlichen Verlusten von Freitag wieder etwas erholt, wie wir gleich an den Schlussständen sehen werden. Auch in Sachen Zöllen bzw. Zollverhandlungen gab es eine Neuigkeit aus Europa heute. Die EU will ihre geplanten Gegenmaßnahmen zu den US-Zöllen nämlich aussetzen, weil weitere Verhandlungen geplant seien und das Abkommen zwischen den USA und der EU vom 27.07. finalisiert werden solle. Die Gegenzölle hätten sonst ab kommenden Donnerstag greifen sollen. Und dann schauen wir in die USA. Ich glaube, ich habe am Freitag hier noch davon gesprochen, dass man mit Argusaugen auf den Zentralbankrat der USA schauen sollte und ob sich dann eben dort womöglich mehr als die beiden Mitglieder zuletzt von Donald Trump unter Druck setzen lassen, um auf dessen Zinssenkungsforderungen einzugehen. Und dann gab es tatsächlich direkt quasi nach meiner Sendung vom Freitag tatsächlich Adriana Kugler, die bekannt gegeben hat, also das war die Person, die bei der letzten Zentralbanksitzung gefehlt hat, die bekannt gegeben hat, dass sie vorzeitig zurücktreten wird. Dann hat sich Trump wie Dolle gefreut, forderte die Fed-Direktoren auf, die Kontrolle zu übernehmen und verlautbarte, nun solle der sture Dummkopf Powell dem Beispiel Kuglers folgen und ebenfalls zurücktreten. Dann kündigte er an, in den kommenden Tagen einen Kandidaten für den vakanten Posten der Fed zu benennen. Dieser muss dann vom Senat bestätigt werden, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Und ich denke, dreimal dürfen wir raten, ob das eine Person wird, die eher pro oder kontra Zinssenkungen eingestellt sein wird. Tja, und dann hat er, wie gesagt, die Chefin des Amts für Arbeitsmarktstatistik tatsächlich gefeuert. Will noch diese Woche einen Nachfolger benennen. Er werde den neuen Chef des Bureau of Labor Statistics in 3 oder 4 Tagen bekannt geben. Die Zahlen vom vergangenen Freitag wären seiner Meinung nach manipuliert gewesen. Und Zitat, meiner Meinung nach wurden die heutigen Arbeitsmarktzahlen Großbuchstaben gefälscht, um die Republikaner und Großbuchstaben mich schlecht aussehen zu lassen. Natürlich legte er dafür keinerlei Beweise vor, aber als hätte es die auch jemals bei ihm gebraucht. Allerdings bewegt er sich in meinen Augen hier auf sehr dünnem Eis, denn wenn man künftig Zweifel über die Echtheit von amerikanischen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten haben müsste, wäre das ein weiterer Baustein auf dem Weg dorthin, dass die USA wirtschaftspolitisch ihre Glaubwürdigkeit riskieren, indem sie die politische Unabhängigkeit solcher Institutionen und Berichte aufs Spiel setzen würde. Dann hat US-Präsident Donald Trump Indien im Zusammenhang des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erneut mit höheren Zöllen gedroht. Zitat, Indien kauft nicht nur riesige Mengen an russischem Öl, sondern verkauft dann einen Großteil auf dem freien Markt mit hohen Gewinnen weiter. Es ist ihnen egal, wie viele Menschen in der Ukraine durch die russische Kriegsmaschinerie getötet werden. Erstaunlich Deutliche Worte, die habe ich so in dieser Form mit Blick auf diesen Konflikt von ihm noch nicht vernommen. Deshalb werde er nie von Indien an die USA zu zahlenden Zölle erheblich erhöhen, aber er schrieb noch nichts über die tatsächliche oder konkret geplante Höhe. Star-Investor Warren Buffett hat sich in dem am Samstag veröffentlichten Quartalsbericht von Berkshire Hathaway zu den US-Zöllen geäußert. Zitat: Es ist durchaus möglich, dass sich nachteilige Folgen für die meisten, wenn nicht alle unserer operativen Geschäftsbereiche sowie für unsere Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen ergeben. Es sei noch nicht zuverlässig zu bewerten, wie stark die Verfügbarkeit von Produkten, die Kosten und die Effizienz der Lieferketten sowie die Nachfrage nach Produkten beeinträchtigt würden. Also auch hier eine klare Aussage, dass er da ganz klar negative Folgen der Zölle erwartet. Dann gab es Zahlen zu den Auftragseingängen der US-Industrie. Diese sanken im Vergleich zum Vormonat um 4,8%, was Analysten aber auch im Durchschnitt so erwartet hatten, nachdem die Aufträge im Mai noch um 8,3% gestiegen waren. Hauptgrund für den Rückgang war aber eine gesunkene Nachfrage nach Transportgütern. Rechnet man diese heraus, stieg der Auftragseingang um 0,4% im Vergleich zum Vormonat. Allerdings war auch nur eine große Anzahl von Flugzeugbestellungen, also Transportgütern, verantwortlich für das gerade genannte starke Vormonatsplus. Dann folgten Zahlen zum Einkaufsmanagerindex der US-Industrie. Denen zufolge hat sie ihre Talfahrt im Juli überraschend beschleunigt. Der Index sank um einen Punkt auf 48 Punkte, womit das Barometer zum fünften Mal in Folge unter der Marke von 50 Punkten liegt, die ja dann also bei einem Überschreiten ein Wachstum signalisieren würde. Damit wurden die Konjunktursorgen verstärkt, die ja schon seit Freitag durch die spürbare Abkühlung des Arbeitsmarktes genährt wurden. Dennoch haben sich heute auch die US-Börsen nach dem Rückgang vom Freitag erholt. Begründet wurde dies mit neuen Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank sowie leicht optimistische Zeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Unterstützt haben dann zudem noch positive Kommentare zum US-Aktienmarkt von Morgan Stanley und Goldman Sachs. Ja, dann noch was kurz zu den Ölpreisen. Die sind heute erneut gesunken, denn am Sonntag hat sich der OPEC-Plus-Verbund darauf geeinigt, die Fördermenge von Rohöl ab September um 547.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Die höhere Fördermenge trifft dabei wohl auf einen Markt, der nach Einschätzung zumindest einzelner Experten bereits auf einen Überschuss zusteuert, weil unter anderem befürchtet wird, dass die Folgen der Zollpolitik der USA sowohl das Wachstum der Weltwirtschaft wie dann mit dann natürlich auch die Nachfrage nach Rohöl bremsen könnte. Schauen wir auf die Schlussstände von heute. Der Nikkei-Index hat 1,3% verloren auf 40.291 Punkte. Der CSI 300-Index gewann 0,4% auf 4.071 Punkte. Der Hang Seng-Index legte um 0,9% zu auf 24.733 Punkte. Hier in Europa gewann der DAX-Index 1,4% auf 23.758 und der Eurostoxx 50 konnte um 1,5% zulegen auf 5.242 Punkte. Gerade eben verlor der, Entschuldigung, gewann der Dow Jones 1,3% auf 44.174 Punkte. Der S&P 500-Index legte um 1,5% zu auf 6.330 Punkte und die Nasdaq, gemessen am Nasdaq 100-Index, konnte um 1,9% zulegen auf 23.189 Punkte. Gold gewann 0,4% auf $3.376 je Feinunze und der Silberpreis legte um 1,1% zu auf $37,14 je Feinunze Silber. Das Barrel Brent-Öl verlor 1,3% auf $68,62. Damit zur Schützenwest Börsenkugel, die am Freitag ja erstmals zum Einsatz kam, dabei fallende Kurse für die US-Börsen heute vorausgesagt hat und damit Falschschlag. Ähnlich wie beim Schützenwest Börsenorakel möchte ich aber mal mindestens 50 Versuche mit der Kugel durchlaufen lassen, um zu sehen, wie zuverlässig sie ist. Mal sehen, was sie uns heute für den kommenden Dienstag voraussagt. Ja, sie leuchtet grün. Sie sagt also für morgen steigende Kurse an den US-Börsen voraus. Mal sehen, ob die Prognose stimmt. Und damit kommen wir auch schon wieder zum heutigen Schutzinvest Börsenhäppchen. Das Schutzinvest Börsenhäppchen vom 4.8.25. Was sind Penny Stocks und Junk Bonds? Teil 2 von 2 Junk Bonds. Sollten Sie bei Ihren künftigen Anlageentscheidungen diesen Begriffen begegnen, sollten Sie höchste Vorsicht walten lassen. Sozusagen als das Äquivalent zu Penny Stocks auf der Aktienseite könnte man Junk Bonds auf der Anleiheseite bezeichnen. Auf Deutsch werden sie nämlich auch Ramschanleihen genannt, im Englischen manchmal auch High Yield Bonds. Junk Bonds sind Unternehmens- oder Staatsanleihen mit niedriger Bonität, also mit geringer bis sehr geringer Kreditwürdigkeit. Und die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls bei diesen Anleihen ist deutlich höher, also bei bis hin zu sehr hoch. Und deshalb müssen Junk Bonds auch deutlich höhere Zinsen bieten, denn als sichere Anlagen würden sie viel weniger bieten müssen. Was aber auch, wenn man an den Gier-Frist-Hirn-Beitrag bei den Penny Stocks schaut, unerfahrene Anlegende anlocken könnte, die schlechtestenfalls nur auf die Höhe des Zinses achten. Emittenten bzw. Schuldner von Junk Bonds können zum Beispiel Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten sein, Startups mit höheren Risiken, aber auch beispielsweise Staaten mit instabilem Finanzsystem. Als Laie kann man also mindestens mal höllenrück werden, wenn man auf Anleihen mit Zinsen stößt, die deutlich über den vergleichbaren Marktzins liegen. Mehr noch, für einen Laien dürfte es fast unmöglich sein, das Risiko solcher Anleihen korrekt bewerten zu können. Zumindest ohne über einen Haufen von Finanzkennzahlen zur jeweiligen Schuldnerin zu verfügen. Natürlich gibt es als Hilfestellung zur Bewertung von Anleihen auch die Ratings der großen Ratingagenturen wie S&P, Moody's und Fitch. Wobei es aber keine Gewähr dafür gibt, dass es überhaupt ein Rating zu einer Anleihe XYZ gibt, denn schließlich sind die Ratingagenturen ja nicht gezwungen, Anleihen zu bewerten und Ratings kosten Geld. Bei den Ratingagenturen wie S&P jedenfalls gibt es 10 Abstufungen im Bereich der sogenannten Investment-Grade-Anleihen, also im Bereich der Anleihen mit bester bis mittlerer Qualität und beginnend dort mit den Noten AAA bis hinabsteigend zu BBB- und ebenso 10 Abstufungen im Bereich der sogenannten Junk-Bonds, also im Bereich der Anleihen mit niedriger bis schlechtester Qualität. Hier beginnend mit den Noten von BB+ bis hinunter endend bei einem D. Doch auch die Bonitätsnoten der drei großen Ratingagenturen können natürlich nur ein kleiner Schritt auf dem Weg der eigenen Beurteilung als Entscheidungsgrundlage für oder gegen den Kauf eines Junkbonds sein. Übrigens gibt es inzwischen auch Fonds, sowohl für Penny Stocks als auch für High Yield Bonds, also Junkbonds, das aber nur als Abrundung des Wissens, nicht als Empfehlung. So viel als Börsenhäppchen für heute und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt die 5-10-40-Regel bei aktiven Fonds und die 20-35-Regel bei ETFs. Damit gute Nacht und bis hoffentlich morgen. Ihr und euer Jens Kregelow.